Moin Sina.
Moin Manuel.
Neue Woche, neuer Podcast. Heute sprechen wir über Trumps Horrorkabinett. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, mit wie viel Geigenhumor wir da rangehen.
100% würde ich sagen.
100%, weil das kann man irgendwie nur mit Humor nehmen. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Erstmal würde mich interessieren, wie deine Woche war. Und das ist diesmal eine rhetorische Frage, weil wir sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Und ich bin immer noch ein bisschen hyped. Aber vielleicht können wir da ja mal drüber sprechen. Aber ich will dir die Themen nicht vorausnehmen. Wahrscheinlich hast du noch ein bisschen mehr gemacht.
Also die Highlights meiner Woche sind tatsächlich auch die Termine, die ich mit dir zusammen gemacht habe. Deshalb können wir da gleich schon auch
sehr gut
drüber sprechen. aber natürlich haben wir auch jetzt wieder eine Woche Wahlkampf mehr hinter uns gebracht und sind dem 23.02. mit den Bundestagswahlen näher gekommen, wieder Wahlkampfstand in Jever gehabt. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen böse auf die FDP, dass sie nicht die Pobacken zusammengekniffen und das alles ein bisschen durchgezogen hat. Dann hätten wir regulär einen Sommerwahlkampf gehabt und hätten im Herbst die Wahl gehabt, weil ganz ehrlich, Winterwahlkampf ist nicht meiner. Das kann ich an der Stelle mal sagen.
Es macht keinen Spaß, ne?
Es ist dabei auch gerade so nasskalt und so huddelig. Und jetzt so im Januar, weißt du, die Leute auf dem Wochenmarkt, es ist auch nichts los gerade. Man merkt ein anderes Kaufverhalten. Die Versicherungen haben alle abgebucht. Die Weihnachtsgeschenke belasten noch das Konto. Den kommt irgendwie auch keiner zum Einkaufen.
Ja, stimmt, ja.
Und also wir machen das, wir ziehen das durch und wir haben auch immer wieder gute Gespräche. Also daran mangelt es wirklich gar nicht. Und ansonsten haben wir beide ja diese Woche viel gemacht und das war wirklich irgendwie ein Highlight, jagte das nächste. Wir hatten unseren ersten Kneipentalk, wir hatten unser erstes Küchentischgespräch und eigentlich kommen wir aus dem Strahlen auch gar nicht raus, oder?
Nee, also es war echt toll und ich fand das irgendwie spannend, weil ich hatte irgendwie so ein Flashback, weil ich habe ja, ist ein bisschen her, dass ich die Agentur gegründet habe und das hat auch so ein bisschen angefangen wie der Podcast. Irgendwie man hatte eine Idee, man macht mal was, man hat unfassbar viel Zeit investiert, man hat absolut gar nichts verdient, aber es hat dann irgendwie trotzdem ausgefüllt und ich glaube, dass wir diese Woche gemeinsam locker 40 Stunden in Politik aufs Ohr investiert haben werden, allein das Bildmaterial. Das sind viele 100 Gigabyte, das muss geschnitten werden und so weiter und so fort. Das ist schon eine Menge Arbeit, die unfassbar viel Spaß macht.
Ja, aber es hat halt gekribbelt, ne? Es ist so ein bisschen wie, also ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist, wenn du gegründet hast oder deine Ideen dann wirklich so auch in die Tat umgesetzt hast. Bei mir war das immer so, bevor ich in die Politik gegangen bin, dass das wirklich so, ja, fast so ein bisschen wie verliebt sein ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es war so ein freudiges Kribbeln, so eine freudige Erwartung und natürlich waren wir auch aufgeregt, weil wir gar nicht wussten, ne, wie läuft das Ganze so und wie kommen wir auch mit unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern klar. Da hatten wir ja, glaube ich, auch Respekt vor. Und ich weiß nicht, ob du schon anteasern willst, weil der Herr der Tontechnik bist ja du bei uns. Wann du das soweit hast, dass du es auch streamen und posten willst. Oder wir lassen es einfach noch offen.
Also mein Ziel ist, dass Mittwoch die erste Sonderfolge rausgeht. Also wir haben uns so ein bisschen darauf verständigt, dass wir immer einen festen Tag haben. Also für unsere regulären Folgen immer sonntags, für die Sonderfolgen immer mittwochs. Und dann mal gucken, wie wir es hinkriegen mit dem Schneiden, ob wir es dann zweiwöchentlich machen und ein bisschen sammeln, damit wir es auch ein bisschen hochwertiger aufbereiten können. Weil, also Ton war immer super. Aber die Lernkurve ist wirklich steil gewesen. Beim Kneipentalk war es so, dass ich eine Kamera so ausgerichtet habe, dass sie 65 Minuten nur auf meinen Rücken gefilmt hat.
Das heißt, aber auch ein schöner Rücken kann entzücken, Manuel.
Ein schöner Rücken kann entzücken, aber ich weiß nicht, ob wir damit Likes und Follower generieren. Auf jeden Fall haben wir da nur 3 Kameraperspektiven. Dann haben wir beim Küchentisch direkt dazugelernt und da sind es wirklich 4 und das muss halt hin und her geschnitten werden. Dann wollen wir das natürlich auf YouTube bringen. Das ist Querformat, dann wollen wir es auf Insta und TikTok bringen, das ist dann wiederum Hochformat, da muss man wiederum einzelne Snippets rausmachen, weil die Leute in den sozialen Medien ja nicht sich so viel angucken, da müssen Grafiken erstellt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir Mittwoch den ersten rausbringen, ich hoffe es zumindest. Und dann gucken wir mal, ob wir da einen zweiwöchentlichen Turnus
weitermachen.
Jetzt hast
du es veröffentlicht, jetzt ist der Druck da. Ich habe dir das offen gelassen. Du hättest ja nicht so ehrlich antworten brauchen.
Mist. Das Problem ist, wir schneiden ja nicht mehr, also inhaltlich nicht. Na gut, dann piepsen wir es einfach.
Aber man muss sich das wirklich vorstellen. Die Leute, die uns gerade zuhören, die wissen das ja gar nicht, wie pedantisch du das dann auch technisch und visuell vorbereitest. Und das meine ich wirklich im positivsten Sinne. Also da werden dann die Stative noch mal genau ausnivelliert. Ich habe noch den Witz gemacht, dass ich gesagt habe, das nächste Mal bringe ich meine Wasserwaage mit. Dann wird noch mal geguckt, wie ist das denn mit dem Ton? Also wirklich, wirklich sehr genau, sehr ordentlich. Und ich muss dann immer so den Warteclown übernehmen in der ganzen Zeit und unterhalte dann unsere Gäste. Aber also es war wirklich eine ganz tolle Woche. Also der Kneipentalk, der war ja auch mit Gästen. Das war ja auch nochmal was anderes. Und die haben danach auch gesagt, oh Mensch, das hätte jetzt aber auch eigentlich noch eine Stunde so weitergehen können. Das war wirklich richtig toll vom Feedback. Ja. Und unser Küchentischgespräch, wir hatten eigentlich schon ein Küchentischgespräch vorher, wo wir gesagt haben, ach Mensch, jetzt hätten wir eigentlich schon auf Aufnahme drücken können.
Ja.
Und danach ging es ja eigentlich auch noch weiter. Also wirklich sehr lebendig und so, wie ich mir Politik eigentlich vorstelle.
Ja, hat echt Spaß gemacht. Und die nächsten sind schon in der Pipeline. Ich hatte heute wieder ein Gespräch. Da konnten wir, ich sag mal, einen sehr tollen Gast verpflichten. Und viele interessante Persönlichkeiten, viele unterschiedliche Blickwinkel. Und das macht es ja auch eigentlich aus. Das ist auch das Interessante am Unternehmertum tatsächlich. Das fand ich so toll, dass du halt in so viele unterschiedliche Unternehmen reingucken kannst, also Energiebranche, Lebensmittelbranche, wir hatten Sexualtherapeuten, wir hatten Mechaniker, Autowerkstätten und so weiter. Und immer bekommt man natürlich auch ein bisschen was mit und ich finde, das bildet auch. Also kannst gar nicht, ich finde, sich eine Stunde mit Menschen unterhalten, das bildet viel mehr und erweitert viel mehr den Horizont, als irgendein Buch zu lesen. Also ich finde das total toll und mir gibt das total viel.
Apropos, es bildet sehr. Unsere Podcasts bilden uns ja auch immer sehr, weil wir uns ja dann auch inhaltlich darauf vorbereiten, selbstverständlich. Wir wollen euch ja wirklich gute Fakten liefern. Und unser Thema heute ist ja, dass wir uns mal über Trump und Trumps Horror-Kabinett unterhalten wollen. Und das liegt daran, weil, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn er rauskommt am Sonntag, dann sind wir nur noch einen Tag davon entfernt, dass Trump Präsident wird, nämlich am 20.01. Das ist Montag.
Ja, ich denke, es kann sein, dass ich den einen oder anderen Namen falsch ausspreche, weil ich viele dieser Persönlichkeiten noch nicht gehört habe. Ich habe recherchiert und wir haben das auch für die Webseite aufbereitet. Das ist immer so, dass wir kurz einen Steckbrief der Person, dann haben wir bisherige Tätigkeiten. Dann fand ich auch ganz interessant, ob Wahlkampfspenden geflossen sind, Beziehungen zu Trump, Kontroversen und natürlich immer die Quellen. Und das haben wir so aufbereitet. Viel, viel mehr, als wir jetzt durchgehen können. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir da einfach durch. Und ich habe noch was gesehen. Ich hatte heute zwischen Tür und Angel mitbekommen, dass Scholz irgendwie nicht kommen darf. Ich weiß nicht, ob er ausgeladen wurde oder ob er gar nicht erst eingeladen wurde. Und dann habe ich gesagt, Mensch, ChatGPT, sag mir noch mal eben, wer da so auftaucht. Und Tino Chrupalla, Vorsitzender der AfD, wurde explizit von den Republikanern eingeladen.
Genau, sind natürlich auch so ein paar Menschen, die da Ministerinnen und Minister jetzt werden sollen und mit zweifelhaften Vorkenntnissen, sagen wir mal so, kommen wir ja gleich noch ins Detail zu. Aber ich habe das auch gelesen, wer so kommt und wer nicht kommt. Und ich habe nicht nur Tino Chrupalla von der AfD gefunden, sondern auch noch Beatrix von Storch. Da haben sie ja echt so ein Dreamteam organisiert, was darüber fliegt. Und weil du gesagt hast, Olaf Scholz ist nicht da, das stimmt, weil SPD und Grüne sind komplett nicht eingeladen. Ebenso wenig wie zum Beispiel unsere, nennen wir sie Vorsitzende der EU, Ursula von der Leyen, ist auch nicht eingeladen. Und ansonsten, wen ich noch gefunden habe, der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart wird wohl mit dabei sein. Aber ansonsten sind da ziemlich wenig deutsche Vertreterinnen und Vertreter dabei.
Okay, und dann sind noch drei der vier reichsten Menschen der Welt eingeladen, nämlich Elon Musk natürlich, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg. Und wenn man mal die reichsten Menschen der Welt googelt und wenn man die Vermögen mal addiert, wenn man dann mal überlegt, was wir für einen Haushalt in Deutschland haben, da wird einem richtig schlecht.
das ist schon eine geballte Finanzmacht, die da aufschlägt, ne? Das, ja. Also da kommen wir ja auch wieder in diese Diskussion rein, wie verändert sich gerade Amerika? Es kommt jetzt immer mehr so dieses Wort, oh, das wird eine Oligarchie, das heißt also, oder Feudalismus schlägt durch, also Geld regiert da in Zukunft nur noch und nicht mehr die Demokratie. Mhm. Das sind schon bedenkliche Züge, die da aufkommen. Und ich fand es übrigens spannend, also Trump wird ja am 20.01., also am Montag um 18 Uhr deutscher Zeit vereidigt im Kapitol in der Hauptstadt Washington D.C. Und das Spannende ist, dieser Tag, der heißt ja Inauguration Day und der wird seit 1933 über die US-amerikanische Verfassung geregelt und es geht immer dann am 20.01. vonstatten. Außer, das ist ein Sonntag, dann ist es der 21.01. Also der Sonntag ist dann heilig.
Ah, okay.
Ja, das wusste ich vorher auch noch nicht. Und bevor Donald Trump dann rausschreitet und dann seine Rede vor einem, wie er wahrscheinlich wieder twittern wird, vor einem Millionenpublikum halten wird. Letztes Mal hat er ja auch schon gelogen, was die Menge an Gästen angeht. Ich bin gespannt, wie es dieses Mal ist.
Ja, diesmal kann das nicht, weil das ist eine, aufgrund der Wetterverhältnisse, ist das eine Indoor-Amtseinführung.
Ah, weil es so kalt ist, ne?
Genau, ja.
Okay, und bevor das alles passiert, treffen sich der alte Präsident, also nicht der, also der ist ja auch alt, aber der vorherige Präsident,
ja.
Joe Biden mit der Vizepräsidentin Kamala Harris und dann der neue Präsident Donald Trump mit seinem Vize J.D. Vance. Die treffen sich zusammen zur Unterweisung vorher und dann legt Trump den Amtseid ab. Ich habe mir das sogar rausgesucht, was er dann auf Englisch sagen wird. Also das können wir vielleicht in den Shownotes verlinken, wenn das irgendwen interessiert. Das mache ich jetzt nicht alles. Dann kommt seine Rede und die wird ja meistens genutzt, um einen Ausblick auf die Präsidentschaft zu geben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das wissen möchte, was da für ein Drama auf uns zukommt.
Ich weiß es auch nicht. Also das ist, um das vorwegzugreifen, das sind Fox News Moderatoren und also nichts gegen Quereinsteiger.
Das ist auch schön gemacht, ja.
Das muss man ja grundsätzlich mal sagen, aber deswegen haben wir auch den Punkt Kontroverse mit reingenommen. Also du hast nicht eine Person, wo du nicht mindestens einmal den Kopf schütteln musst, weil du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Aber das muss man Trump zugute heißen. Freunde, die nimmt er mit. Und das sind alles in der Regel langjährige Befürworter von Trump. Das sind Leute, die gespendet haben, die lange an seiner Seite sind. Der vergisst scheinbar nicht.
Ja, aber du musst dazu sagen, du musst schon wirklich immer für ihn sein und für ihn gewesen sein. Ansonsten warst du einmal gegen ihn und dann ist es auch vorbei mit der Freundschaft. Ne?
Genau, dann ist es schwierig. Wobei einmal hat es geklappt. Ich muss mal eben gucken. Wie gesagt, bei Robert F. Kennedy Jr., da war es ja so, dass die gegeneinander angetreten sind. Und dann kam es auf einmal und hat er gesagt, oh, Trump ist vielleicht doch ganz gut. Lass mal das Pferd satteln.
Der soll ja übrigens Gesundheits- und Sozialminister werden, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Genau. Und das Kontroverse, der einer der prominentesten Impfgegner und Verbreiter von Verschwörungstheorien. Ne? Also,
das macht auch irgendwie Sinn, wenn vermutlich irgendwann eine nächste neue Pandemie kommt und davon gehen wir ja irgendwie alle aus, dass sowas nochmal wieder passieren wird wie Corona. Dann wollen wir mal hoffen, dass das nicht gerade in die Amtszeit von Robert F. Kennedy Jr. Fällt, ne?
Ja, und der hat wirklich, also heute ist ja alles online, kannst du dir alles angucken. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt und er hat wirklich einige Dinge vom Stapel gelassen. Das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, dass solche Leute wirklich berücksichtigt werden.
Aber weißt du, wen ich auch sehr spannend finde?
Nee.
Ich erspar's dir, dass du es raten musst. Ich sage es einfach, und zwar die zukünftige Bildungsministerin. Das wird ja, oder die wird ja Linda McMahon. Und die ist ja eine ehemalige Wrestling-Chefin. Enge Vertraute und Großspenderin für Trump. Und jetzt pass auf, warum er sagt, dass sie dafür geeignet ist. Sie hat 2 Jahre mal in einem Bildungsausschuss gesessen, auf quasi kommunaler Ebene. Das heißt also, wenn ich hier jetzt in Jever Kommunalpolitik mache und ich sitze da 2 Jahre im Bildungsausschuss, dann werde ich halt die nächste Bildungsministerin. Das finde ich eine sehr spannende Begründung.
Das ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, ne? Aber wir hatten gestern waren die Nachbarn da und da hatten wir tatsächlich ein Küchentischgespräch, das natürlich nicht aufgezeichnet wurde. Und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es für Politiker und Politikerinnen ist, dass sie eine gewisse Vorqualifizierung in ihrem Bereich haben. Also Stichwort Habeck, der wird ja immer wieder von Merz und Söder attackiert. Also so oder so, egal was er macht, aber dass er ein schlechter Wirtschaftsminister ist. Und dann gibt es ja immer wieder Persönlichkeiten, die waren vorher Verteidigungsministerin, dann sind sie auf einmal, ich glaube, Familienministerin. Und da kamen wirklich interessante Sachen zutage. Also es gibt einmal Leute, die sagen, okay, oder die eine Seite hatte gesagt, ja, es wäre halt wichtig, dass man eine Berufsausbildung hat, dass man was studiert hat, dass man schon mal was gemacht hat, dass man was vorweisen kann. Und dann gab es halt auch die Meinung, dass man sagt, okay, das kann man sich ja anlernen, aneignen. Man ist ja eher so eine Art, ich sag mal, Projektmanager oder Projektmanagerin und hat sein Team, das man koordinieren muss. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Hast du da eine Meinung zu?
Also ich finde, wenn ich die Möglichkeit habe, Fachexpertise mit in ein Ressort, in ein Ministerium zu nehmen, dann sollte man das tun. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch Quereinsteiger und Einsteigerinnen sein können. Also das möchte ich auch ganz ausdrücklich sagen. Das halte ich schon für sinnvoll. Und auch gerade, wenn wir jetzt darüber reden, dass Unternehmerinnen und Unternehmer, wie wir beides sind, den Schritt in die Politik machen, ohne vorher Politikwissenschaften studiert zu haben oder ohne vorher lange in einem Abgeordnetenbüro gearbeitet zu haben, sondern einfach die Expertise des Unternehmertums mit einbringen, finde ich, ist das total ausreichend. Mhm. Ich finde es sehr gut, wenn wir Menschen haben, die einen praktischen Hintergrund haben. Ich würde mir zum Beispiel viel mehr Landwirtinnen und Landwirte in unserer deutschen Politik auch wünschen, die dann einfach ihre Expertise mit reinbringen. Und insofern, ja, ich weiß, du hast gerade angesprochen auf Ursula von der Leyen damals, die dann ja zuerst im, weiß nicht, war die nicht sogar, ach so, nee, sie ist Ärztin, ne? Sie ist ausgebildete Ärztin, war dann aber ja Verteidigungsministerin, wo ich dann sage, vielleicht wäre der andere Bereich, also ich will sie jetzt gar nicht schlecht reden für den Verteidigungsbereich, aber wenn ich doch schon eine ausgebildete und ich glaube sogar promovierte Ärztin habe, dann, ne, wie jetzt mit Karl Lauterbach, dann ist das jemand, der ja nicht fachfremd ist und dann da auch die entsprechende Expertise mit reinbringt. Das finde ich nicht schlecht. Aber es muss auch nicht immer gut gehen, ne? Also, weil dann bringst du ja auch nichts Neues mit rein. Also kann so, aber ich bin auf jeden Fall ein Fan von irgendwie Ausbildung und von so ein bisschen, dass man mit den Beinen fest im Leben steht oder gestanden hat, bevor man dann politische Verantwortung übernimmt. Das finde ich schon wichtig.
Ja, das finde ich auch.
Wir waren ja jetzt gerade bei der Bildungsministerin. Das, also wie gesagt, so als Wrestling-Chefin, warum nicht? Also bei Bildung ist ja vielleicht auch viel Show, wie beim Wrestling, ich weiß es nicht. Also ich weiß auch nicht, ob die Amerikaner so viel Wert auf eine sehr gute Bildung legen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber manchmal hat man das Gefühl, dass eben nicht. Also weil es gibt so eine Umfrage, was erwarten die AmerikanerInnen von der nächsten Trump-Ära, und die haben mal das gegenübergestellt von 2016 damals zu jetzt, und der Punkt Bildung verbessern hat um 10 Prozentpunkte abgenommen zu heute. Das heißt also, abgenommen. Das ist den Amerikanerinnen und Amerikanern offensichtlich nicht mehr ganz so wichtig. Was denen im Übrigen sehr, sehr wichtig ist und was ganz stark zugenommen hat, ist das Land aus Kriegen heraushalten. Da bin ich sehr gespannt, ob das mit Trump möglich ist.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Weil ich nehme ihn nicht als jemanden wahr, der Streit aus dem Weg geht.
Das glaube ich auch nicht, aber er ist ja jemand, der mit dem Kopf durch die Wand will. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir bei all den Diktatoren, die wir in der Welt haben, dass das mehr Eindruck machen könnte, so eine Persönlichkeit, als ein Olaf Scholz. Weil man kann ja von Trump halten, was man will, aber in seiner ganzen Art und Weise ist er nicht zögerlich. Der ballert halt einfach raus, der ist laut, und ich glaube, dass es bei dieser Art von Mensch, von Männern, sind es ja meistens, gut ankommt.
da passt in dem Zusammenhang auch gut die, oder was heißt gut, also da passen jetzt vom Sprechen her die Position Außenministerium und Verteidigungsministerium gut zu, weil Außenminister soll ja Marco Rubio werden. Der war 2016 ein wirklich erbitterter Rivale von Trump. Dann haben sie sich wohl, keine Ahnung, beim Kaffee mal ausgesprochen oder so, weiß ich nicht, oder vielleicht beim Whisky. Jetzt ist der Marco voll auf der Spur. Er ist Senator von Florida und ja, soll jetzt sein Außenminister werden. Und ne, wenn wir jetzt über die Kriege in der Welt sprechen, dann ist so ein Außenminister ja auch immer wichtig in dieser Rolle und Konstellation. Und dann zusammen im, ich weiß nicht, Triple dann mit dem Verteidigungsminister, das ist Pete Hegseth, glaube ich, wird da ausgesprochen. Und das ist nämlich schon mal einer, du hattest es schon angeteasert, der ehemaliger Fox News Moderator ist.
Ja.
Aber ich finde, das ist noch gar nicht so das Problem. Was ich sonst noch über den gelesen habe, fand ich noch ja irgendwie ein bisschen bedenklicher. Also er hat wohl einen sehr exzessiven Alkoholkonsum, wie man so rausgefunden hat. Also gut, Alkohol, das ist jetzt vielleicht überraschend oder auch nicht überraschend, aber spielt im politischen Kontext schon immer eine große Rolle, auch hier in Deutschland im Übrigen. Braucht man sich auch nichts vormachen. Aber der hat auch noch hier, der Pete Hegseth, Vorwürfe sexueller Belästigung auf seiner Agenda stehen. Und auch noch den Verdacht auf Misswirtschaft bei zwei Veteranenvereinigungen. Also das ist ja schon mal ein dicker Hund, oder?
Das ist wirklich ein dicker Hund, ja. Aber das zieht sich halt quer durch, ne? Und übrigens, Marco Rubio, der wurde damals von Trump als totalen Witz bezeichnet. Und er wurde halt, er hat halt immer gesagt, dass er ein extremes Schweißproblem hat. Und damit hat Trump ihn attackiert und beschimpft.
Also ja, auch total reflektiert, ne? Und erwachsen und sachlich und wie man halt so diskutieren sollte auf der Ebene.
Ja, also dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was das wirklich für Diskussionen auch sind. Ne? Ich habe einen tatsächlich, der mir, also ich frage dich mal, hast du jemanden, der dir am meisten Kopfschmerzen macht, wo du sagst, okay, das ist die Persönlichkeit, wo ich mir am ehesten denke, wie kann das sein, wie kriegt man das zusammen?
Puh, das habe ich bei mehreren gehabt. Also wir sprechen gleich bestimmt noch mal ein bisschen über Elon Musk Rolle und vielleicht auch noch so ein bisschen über den Umweltbereich. Aber ja, ich habe einen, das wirkt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen unscheinbar, aber das ist der Haushaltschef. Und zwar ist das oder soll das werden Russell Ward oder Ford. Und der ist für die Demokraten ein richtig rotes Tuch, weil der so ein bisschen der Initiator von diesem Project 2025 ist. Und das nochmal so zu rekapitulieren, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dieses Projekt, das ist ja, oder das Ziel dieses Projektes ist ja eine drastische Zentralisierung von der ganzen Regierungspolitik. Ne? Also das Weiße Haus, das soll komplett geschwafft werden, super kontrolliert, die Bundesbehörden werden eingestutzt und also das hat dann nicht mehr so viel, glaube ich, mit Demokratie zu tun. Auch das Justizministerium kann dann so ein bisschen schalten und walten, wie es möchte. Und dieses Project 2025, das ist von der Denkfabrik Heritage Foundation entwickelt worden. Und Trump hatte dann schon gesagt, das will er dann aber auch so machen und auch so umsetzen. Und er hat auch seine ganzen Leute, die er dann schon an die entsprechenden Stellen setzt, damit er das alles so machen kann. Und die marschieren dann mit ihm schön im Gleichschritt. Also da ist dann nichts mehr mit Demokratie. Das finde ich sehr bedenklich. Und ich würde sagen, von all diesen interessanten Besetzungen, nennen wir es mal so freundlich, finde ich den, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick nicht so scheint, habe ich vor dem am meisten Respekt vor dem Typen.
Okay.
Wie ist bei dir?
Bei mir ist es Kash Patel. Der ist soll Leiter des FBI werden und das ist ein, der förderte vor allen Dingen die QAnon-Verschwörungstheorie. Also das ist die, das sagt, okay, es gibt gewisse Eliten, das sind Menschen, die die ritualisiert Kinder missbrauchen und so weiter und so fort. Und da gibt es eine sehr, sehr interessante Doku in der ZDF-Mediathek, die will ich auch mal verlinken. Gleich der Einstieg ist wirklich krass mit einem Mann, der, ja, also man muss es sich einfach selbst mal angucken, da kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut. Und das ist so eine Person, die halt auch immer gesagt hat, dass sie gegen das FBI ist und sagt, dass es alles schwierig ist, dass es auch eine Verschwörung ist, der soll Leiter des FBI werden. Also das finde ich höchst kritisch, wenn man halt auch mal weiß, was er dann für Zugriff auf Daten und Informationen hat und was das für eine mächtige Behörde ist.
Ich erinnere mich noch an den Anfang von der Corona-Pandemie. Da kam dieses QAnon oder wie auch QAnon oder, ne? Also wir wissen, wovon wir reden. Da kam das ja sehr stark auf und von wegen, dass es, also das mit Corona, das ist auch alles voll die Weltverschwörung und wie du schon sagst, es gibt diese Elite und die entführen Kinder und die entnehmen da Blut und dann gibt's andere, die trinken dann das Blut und also wirklich, wirklich wirr. Aber das scheint anzukommen. Also das scheint sehr wirkmächtig zu sein in den USA.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du dann so einen Menschen hast, der das auch noch protegiert hat und der wird dann Chef vom FBI, ja, stimme ich dir zu, ist auch eine fiese Position. Noch eine andere fiese Position, also für uns, glaube ich, jetzt auch vielleicht mal so politisch und weil wir bei den Grünen nun sind, ist das Umweltministerium, also dieses EPA, Environmental Protection Agency heißt es in den USA. Das soll die Lee Zeldin leiten und die mag keine erneuerbaren Energien. Die will das alles weghaben, was auch immer da ist. Und die will viel, viel mehr fossile Brennstoffe irgendwie zutage fördern. Da passt ja auch die mögliche Annexion Grönlands der USA, also auch so ein Ding. Aber passt halt auch zu Trump, der dann im Wahlkampf seine Sprüche hatte mit hier Drill, Baby Drill und Frack, Frack, Frack und keine Ahnung was. Also ja. Da hat man schon gemerkt, der meint keine Windkraftanlagen.
Ja, genau. Das ist tatsächlich, ich sehe da Parallelen zu einigen deutschen Parteien, die wirklich sagen, wir müssen die Umweltvorschriften lockern, damit die Wirtschaft wachsen kann. Liebe Grüße an die CDU. Das sind halt, Dinge, die wirklich kontraproduktiv sind. Und wenn ein so großes Land das dann verordnet und ja, schwierig. Also da wird tatsächlich einiges passieren und man sieht ja, dass Trump auch eng mit der Fossil-Lobby verbunden ist, dass er da sehr, sehr viele Spenden erhalten hat und da wird sich einiges tun, glaube ich, in dem Bereich.
Ja, ich finde, das deckt sich auch so ein bisschen mit der AfD wiederum in Deutschland. Und wenn Alice Weidel ihre Parteitagsrede dann hält und sagt, hier, wir müssen sie abreißen, die Windmühlen der Schande, dann ist das genau der gleiche Ton.
Ja.
Das, ja, ist schon echt verrückt. Ich möchte das gar nicht so sagen, aber wer mich in Anführungsstrichen positiv überrascht hat, aber wahrscheinlich ist da noch irgendwo ein Haken, den ich noch nicht so ganz erkannt habe, das ist der Finanz- und Wirtschaftsminister. Das soll werden Scott Bessent und der ist, wie sollte man das nicht erwarten, bei Trump hat der auch ziemlich viel Geld, also der ist auch irgendwie Milliardär, der ist Finanzmanager aus South Carolina, also soweit erstmal unspektakulär. Das Spektakuläre in einem Kabinett Trump ist, dass dieser Scott Bessent offen schwul ist und damit das erste und wahrscheinlich auch einzige LGBTQ-bestätigte Kabinettsmitglied sein wird. Und ich hätte ehrlicherweise angenommen, dass ein Mensch, schwul, lesbisch, queer, wie auch immer, bei Trump nichts zu suchen hat.
Ich glaube, bei ihm schlägt Geld einfach alles, ne? Das ist aber ganz, ganz besonders interessant bei dieser Personalie ist, dass Trump ihn nominiert hat, obwohl Elon Musk dagegen ist. Und Elon Musk ist ja gerade so, man munkelt ja, dass es so sein engster politischer Berater ist und dass der halt da fleißig mit aufgestellt hat. Und das sind zwei Alpha-Tiere, also eigentlich drei Alpha-Tiere. Und da würde mich sehr interessieren, was da dann für eine Dynamik entsteht.
Ja, wir haben ja jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass Elon Musk und Donald Trump da, ich will jetzt nicht sagen, schon aneinander geraten sind, aber ich weiß nicht, es ist, also Honeymoon ist auf jeden Fall vorbei bei den beiden. also so ganz so harmonisch läuft es nicht mehr, weil es sind halt auch, wie du schon sagst, beides Alpha-Tiere. Also die können nicht hintereinander zurückstehen, sondern die wollen beide auf der ersten Stufe rangieren, ja, und werden dann auch entsprechend ihre Ellenbogen ausfahren. Ist nur die Frage, wer ist dann am Ende wirkmächtiger? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, dass die beiden so Arm in Arm, Hand in Hand oder wenn wir das auf Deutsch sagen würden, unterhakend dann diese Regierung bilden sollen. Also da fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie, weil wir haben ja letztes Mal schon auch sehr ausschweifend über Elon Musk gesprochen und der scheint ja noch eine ganz andere Idee und ja, Weltidee beinahe schon zu haben,
ja,
wo er so, ja, hin will, ne?
Ja.
Also das ist, ja, hast du recht, aber weil du gesagt hast, das sind irgendwie so drei Alpha-Tiere, also wenn ich mir diese Menschen so angeguckt habe, die da egal in welchen Minister- und Ministerinnenposten reinkommen sollen, ich glaube, da sind mehrere Personalien, die wirklich Sprengkraft haben.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass das langweilig wird mit all den Menschen.
Nee, weil das alles wirklich, die sind alle sehr nach draußen, die sind sehr extrovertiert. Da ist eigentlich niemand dabei, wo man sagt, okay, die nehmen sich eher zurück, die sind ein bisschen ruhiger, die suchen alle das Rampenlicht. Wenn man sich mal die Instagram-Accounts anguckt, da findest du immer so einen kleinen Söder-Moment. Und das ist schon echt, echt interessant, was da passieren wird.
Also was ja wirklich sehr besonders ist, ist ja, dass Trump der erste Präsident ist, der ein verurteilter Straftäter ist. Das müssen wir an dieser Stelle vielleicht auch noch mal kurz erwähnen, weil wenn er Präsident wird, dann ist er seit 10 Tagen ein verurteilter Straftäter. Das hat ja ein New Yorker Gericht entschieden in diesem sogenannten Schweigegeldprozess.
Mhm.
Und das ist aber total egal. Das spielt für die Präsidentschaft keine Rolle, weil die Verurteilung ausgesprochen wurde als bedingungslose Straffreiheit. Das ist also ja quasi so ein Schuldspruch ohne Haftstrafe. Und deshalb kann er einfach jetzt auch so in dieses Amt gebracht werden. Und er hat aber schon gesagt, dass er in Berufung gehen möchte.
Okay.
Dann gucken wir mal weiter, was das so bringt. Aber das finde ich auch schon. Ich meine, stell dir mal vor, so jemand wie Scholz oder auch Merz, nee, Habeck lasse ich jetzt mal raus, aber die anderen beiden, das wären irgendwie so Straftäter. Das kann man sich in Deutschland doch gar nicht vorstellen, dass so ein Mensch dann Kanzlerin oder Kanzler wird, oder?
Ja. Ja, vor allen Dingen, wie würden sie im Vorfeld zerpflückt werden, ne? Das ist ja, wenn sowas passiert.
Aber ich habe das Gefühl, bei Trump spielt das wirklich gar keine Rolle und gehört offensichtlich fast schon zum guten Ton, ne? Also
den scheint es nur noch authentischer zu machen, ne? Gerade die Leute auf dem Land, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Elmar Tews, der da unterwegs war, hatte da jemanden interviewt, wo gesagt, ja, das ist halt einer von uns und Menschen bauen auch mal Scheiße. Das hat ihn nur noch, ich setze das jetzt in sehr, sehr großen Anführungszeichen, authentischer gemacht, dass er da ein bisschen was auf dem Kerbholz hat.
Aber auch süß einer von uns, ne? Ich möchte mal wissen, wie viele in den USA irgendwie wirklich verurteilte Straftäter sind, dass man dann sagt, so, ja, ist einer von uns. Klar, kann passieren, ne?
Ja, aber irgendwie macht ihn das tatsächlich, hat ihn das beliebter gemacht. Also ihm hat ja im Prinzip nichts geschadet. Also wo Kamala Harris aufkam, das hatte ja eine sehr, sehr große Dynamik und sie hatte mit ihrer Weird-Kampagne, hat sie ja auch gut durchgezogen, muss man sagen. Aber das hat sich ja unfassbar schnell wieder verflüchtigt.
Wo du gerade Kamala Harris ansprichst, denke ich nochmal so ein bisschen drüber nach, wenn dieser Tag dann am Montag nun vonstatten geht und sie ja auch da ist. Ich glaube, das muss echt auch, das muss wehtun, der Tag, also das zu ertragen. Und da finde ich interessant, dass die Frau von dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama, Michelle Obama, gesagt hat, ich komme nicht. Also ich gebe mir das nicht. Mhm. Aber die drei Ex-Präsidenten, die quasi noch leben, die werden auch da sein. Also George W. Bush, Bill Clinton und Barack Obama werden mit dabei sein. Und ganz interessant ist auch, es gibt ja auch immer viel Musik bei dem Tag übrigens. Also wird ja die Nationalhymne gesungen und so weiter.
Mhm.
Und da hat Trump sich jetzt den Tenor Christopher Macchio organisiert oder Macchio. Und der Country-Sänger Lee Greenwood ist noch da. Und das ist auch so ein alter Freund von ihm. Und der wird wohl auch die inoffizielle Trump-Hymne singen. Und ist God Bless the USA. So, also dann wissen wir schon mal, wie das musikalische Programm aussehen wird. Macht's jetzt auch nicht besser, ich weiß. ja.
Und ich meine, also ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass die Village People auch auftreten, oder nicht?
Ja, aber genau das habe ich auch gelesen. Und ich habe vor allen Dingen auch vernommen, dass schon am Vortag, also quasi wie so eine Art Vorband, passieren auch schon verschiedenste Veranstaltungen und Feierlichkeiten. Und deshalb kann das sein, dass die auch davor schon bei irgendwelchen Feierlichkeiten und Veranstaltungen
Ach so,
dabei
okay.
sind. Vielleicht aber auch an dem Tag selber, das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe es auch gelesen. Und dann denke ich mir auch, Mensch, Village People, ihr habt doch eigentlich auch irgendwie so ein ganz anderes Motto. Und wie passt das eigentlich zu Trump? Ich krieg's nicht überein. Es tat mir weh, das zu lesen.
Ja, ist tatsächlich. Aber das ist ja auch eine Überraschung. Also, dass er auch sehr viel von schwarzen Leuten gewählt wurde. Auch sehr, sehr viel von Frauen. Und wir haben schon drüber gesprochen. Ne? Also, das ergibt einfach keinen Sinn. Also, was für Menschen sich zu ihm bekennen und was für Menschen ihn wählen. Da gibt es so viele Experten, die sich mehr mit dem Thema beschäftigt haben als wir, und die wissen auch keine, also sie haben auch keine Idee, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist.
Ja, aber weißt du, da hat einfach die Marketingmaschinerie wirklich voll durchgeschlagen im Wahlkampf. Wir haben da schon drüber gesprochen auch. Donald Trump ist halt der Typ, der Anführer der dieser MAGA History, also Make America Great Again, also wir werden Amerika wieder groß machen, das hat gezogen bei den Wählerinnen und Wählern. Und das zieht im Übrigen auch, wenn du dir jetzt anguckst, wie er so seine Fäden spinnt und auch die Leute an verschiedenen Positionen setzt, weil er hat ja eine eigene Social Media Plattform, die heißt ja Truth Social. Ich will das immer andersrum nennen, aber sei es drum. Und da hat er ja eine Liste veröffentlicht, am 15.01. war das noch gar nicht lange her, mit Menschen, die er im Weißen Haus nicht mehr sehen will und die dort auch keinen Job mehr haben sollen oder überhaupt gar nicht bekommen. Und da hat er nämlich wortwörtlich gepostet, wir werden Amerika wieder groß machen und das wird sehr schnell geschehen. Um Zeit, Geld und Aufwand zu sparen, wäre es hilfreich, wenn Sie uns keine Personen schicken oder empfehlen würden, die mit Americans for No Prosperity, also dumm wie Stroh, John Bolton, Spatzenhirn Nikki Haley, Mike Pence, den illoyalen Kriegstreiber, und Dick Cheney und seine Psychotochter Liz zusammengearbeitet haben oder von ihnen unterstützt werden. Das ist also ein Post von dem zukünftigen Präsidenten. Und der flippt deshalb so aus, weil wenn man sich mal diese Person anguckt, die er da so befeuert hat, dann ist zum Beispiel dieser John Bolton, war oder ist ein republikanischer Politiker, also kommt aus der Partei von Trump und war während seiner ersten Amtszeit der nationale Sicherheitsberater. Aber die sind nicht so gut auseinandergegangen und deshalb hat Trump gesagt, so den will ich da auf gar keinen Fall mehr sehen. Und egal, wo der irgendwie mal mit drin hängt, auch alle die mit ihm zusammengearbeitet haben, die will ich auch alle nicht mehr haben.
Ja.
Also das ist schon wirklich Auslese und Selektion irgendwie, ne?
Ja.
Also wirklich, wirklich gruselig.
Ja, da bist du immer mit einem Bein arbeitslos. Ich glaube, er hat auch 4 Stabschefs in seiner ersten Amtszeit verschlissen, tatsächlich.
Das glaube ich dir, ohne dass ich es überprüfe.
Also ich frage mich auch, was das für eine Arbeitsatmosphäre sein muss da, ne? Also wenn man das hat und wenn die da am Tisch sitzen und über Dinge debattieren, und das sind ja alles Leute, die auch sehr, sehr eng mit der Wirtschaft verzahnt sind und alle ihre eigenen Interessen haben. Also wie da irgendwo ein Konsens gefunden wird und ob die sich vorher zusammengesetzt haben und schon eine Strategie haben, wir werden es sehen.
Also wenn ich mir die Ministerinnen und Minister angucke, dann habe ich irgendwie manchmal nicht das Gefühl, dass da eine Strategie hintersteckt, sondern dass irgendjemand gewürfelt hat. Und dann sind da halt irgendwelche Namen aufgetaucht. Also wir haben ja, du hast vorhin die Fox News Moderatoren benannt und der eine ist halt der Verteidigungsminister. Aber da gibt es noch einen, der auch vorher bei Fox News war oder jetzt immer noch ist. Und dann nicht mehr, weil das ist nämlich Sean Duffy, der wird Verkehrsminister. Aber der war auch schon mal Kongressabgeordneter. Also ein bisschen politische Erfahrung bringt er mit. Das finde ich jetzt schon mal ganz okay. Und ich glaube, wo wir auch hingucken müssen, weil es ganz spannend wird, weil wenn du das Ministerium entsprechend umbaust, wie Trump es gerne hätte, dann wird's, was die Demokratie angeht, in den USA auch ziemlich dunkel und düster, nämlich das Justizministerium.
Ja.
Und das soll ja Pam Bondi leiten. Das ist eine ganz enge Trump-Vertraute und die ist ehemalige Generalstaatsanwältin in Florida und soll ein ziemlich harter Hund sein.
Ja.
Da blüht uns, glaube ich, auch nichts Gutes oder auch den Amerikanerinnen und Amerikanern, weil wenn du erstmal anfängst, ja, Justitia, die ja frei sein soll, von jeglichen Ressentiments und hat ja auch in allen möglichen Zeichnungen immer eine Binde vor den Augen, dann wird die Justitia in den USA vermutlich irgendwann anders dargestellt werden, habe ich so das Gefühl.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich, das ist jemand, der, das ist ja die Zero-Tolerance-Politik und Thema Familientrennung und so weiter und so fort. Also da ist er ganz weit vorne und schwierig. Und tatsächlich auch schon recht alt, ne? Also das darf man halt auch nicht vergessen. Trump hat ja immer wieder Biden dafür attackiert, dass er so wahnsinnig alt ist, wobei Trump gar nicht so viel jünger ist. Und auch er ist 78 Jahre alt. Also ist jetzt 78 geworden. Das heißt, wird Anfang Mitte 80 sein, wenn Trump durch ist. Also schwierig. Eine sehr, 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 sehr alte Auswahl tatsächlich.
Ja gut, vielleicht sagt er sich, die bringen alle ganz viel Wissen und Erfahrung mit. Ja. Also ich versuche jetzt irgendwie mit Geigenhumor oder wie auch immer man das nennt, hier noch das Beste rausholen. Hast du denn noch irgendein Ministerium, wo du sagst, das fand ich auch noch ganz spannend so beim Durchlesen?
Nee, also das waren tatsächlich meine Highlights, in Anführungszeichen.
Ja, ich würde sagen eher Lowlights, ne? Aber
was mich interessieren würde, vielleicht, wir haben noch ein bisschen, dass wir vielleicht mal einen Blick in die Glaskugel wagen. Also was meinst du, was passiert in den nächsten 100 Tagen, also nach Amtseinführung?
Also ich glaube, dass Trump ziemlich schnell Nägel mit Köpfen machen wird. Also er hat ja schon vorher angekündigt, bevor er jetzt dann vereidigt wird, dass er ganz schnell diese Problematik mit Putin will da nicht nachgeben, Russland greift weiter die Ukraine an. Da hat Trump ja gesagt, das regelt er in einem Tag. Ich bin ganz gespannt, aber wenn ich ehrlich sein soll, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Trump, wie auch immer er das dann macht und mit was für Mitteln, ich weiß gar nicht, ob ich das auch wissen möchte, aber dass er das irgendwie hinbekommt, dass wir da zu einem Ende des Krieges kommen und für die Ukraine wäre das auch gut. Und ich habe in einer Reportage gesehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer auch nicht so, sagen wir mal, schockiert waren, als Trump es dann jetzt auch geschafft hat, die Wahl zu gewinnen.
Mhm.
Also da, glaube ich, zieht Trump durch. Was noch interessant ist, sind vielleicht seine Annexionsgedanken, also sei es Grönland. Ich kann verstehen, warum er da hinschielt. Klimawandel findet er ja super und der schreitet natürlich auch voran. Der macht immer mehr Schnee und Eis frei. Damit komme ich an die ganzen Rohstoffe, die auf Grönland und unter Grönland liegen und die man dann noch schön abbauen kann und auch zu Geld machen kann. Also ich kann das aus der Warte schon nachvollziehen, warum das für ihn interessant ist. Das Gleiche gilt für den Panama-Kanal, den er ja gerne übernehmen wollte. Und als Panama dann gesagt hat, nee, das wollen wir aber nicht, hat er gesagt, ja gut, dann übernehme ich euch halt gleich mit. Ne? Also komplett Panama.
Ja.
Auch das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und dann noch Kanada. Das hat er sich ja dann auch überlegt, dass das doch eigentlich gar nicht so doof wäre. Und man merkt schon, ich habe da auch wieder so ein bisschen Sarkasmus in der Stimme und es ist auch irgendwie Galgenhumor. Und ich glaube, das ist der fatale Fehler.
Ja.
Wir tun das so ab, so nach dem Motto, okay, der ist gerade ein bisschen irre und das hat er alles nicht so gemeint. Ich glaube, der hat ziemlich viel davon so gemeint.
Ja.
Und ich weiß nicht, was da alles kommt. Ich glaube nicht, dass er seine Armee losschickt und die fallen jetzt in Kanada ein. Das wird er anders machen. Ich glaube nicht, dass er mit irgendeinem Militäraufgebot Grönland einnimmt. Auch das wird er anders machen. Aber ich habe so das Gefühl, dass er die Welt ziemlich durcheinander bringen wird. Und wir haben ja auch diese Diskussion bezüglich NATO und wie eng stehen denn die USA eigentlich noch mit Europa zusammen, was so Krieg und Frieden angeht und Sicherheit, was müssen wir machen? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, also das ist zumindest meine Position, Deutschland und Europa hat sich auch immer darauf ausgeruht, dass die Amerikaner da sind und uns halt schon auch irgendwie schützen. Und Donald Trump hat gesagt, nee, hier, you gotta pay your bill. Mhm. Also ihr müsst auch dafür bezahlen, wenn ihr diese Sicherheit bekommt. Mhm. Da hat er leider aus meiner Sicht einen Punkt.
Ja.
Und wenn wir die 2% NATO-Ziel schaffen, beziehungsweise Robert Habeck hat ja jetzt auch im Wahlkampf schon die 3,5% reingeworfen, dann kam von Donald Trump irgendwann mal, nee, aber eigentlich müssen es auch 5% sein. Selbst wenn wir es in Europa vielleicht auf 3% schaffen und uns da einigen, die Frage ist, wenn Donald Trump sagt, eigentlich will ich das gar nicht mehr mit euch machen, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr auf diese ganze NATO-Gedönsgeschichte, dann wird es interessant, da habe ich Carlo Masala in einem Interview auch gesehen, der dann gesagt hat, wenn das kommt und die USA sind nicht mehr Teil der NATO, dann reden wir nicht über 3, 4 oder 5%, die auch Deutschland aufbringen muss für Verteidigung innerhalb Europas gemeinsam, sondern dann reden wir von 7% und mehr. Und dann wird es richtig spannend für einen Haushalt, den wir so schon nicht zusammenbekommen, also hier bei uns in Deutschland.
Ja, vor allen Dingen, selbst wenn wir es aufbringen, dann dauert es ja, ne? Also bis wir das auch wirklich auf die Straße bringen, was also Rüstungsindustrie und so weiter, was da aufgefahren werden muss und wie rückständig unsere Bundeswehr ist, das dauert ja Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die irgendwie wieder gefechtsbereit zu machen. Und deswegen wären wir, wenn Trump wirklich sagt, tschüss NATO, dann sind wir einfach freiwillig, ne?
Ja, definitiv. Das beunruhigt mich auch schon sehr. Wie siehst du die nächsten 100 Tage? Hast du da eine Idee oder geht das in die ähnliche Richtung?
Das geht in die ähnliche Richtung. Thema Wirtschaft, das macht mir wirklich sehr, sehr große Gedanken, weil vor allen Dingen, es werden ja sehr, sehr große Versprechen im Wahlkampf gemacht. Das ist nun mal Wahlkampf letztendlich. Aber bei allem, was geplant wird, was wir aufstellen und so weiter, stehen uns, glaube ich, wieder Jahre bevor, wo wir wahrscheinlich nur reagieren können. Also egal, welche Konstellation jetzt gewählt wird, und egal, wie gut der Plan sein mag, unabhängig von welcher Partei, ich glaube, wir werden ihn nicht durchziehen können. Und das ist das große Problem für Deutschland, dass es weiterhin sehr, sehr viele Überraschungen geben wird. Dinge, auf die man nur reagieren kann. Und ich weiß nicht, ob das zur Stabilität beiträgt.
Wir sind halt nicht auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist das große Problem. Also weder Deutschland mit USA, aber auch Europa mit USA nicht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, weil Donald Trump weiß das. Mhm. Weil wenn wir als Europa uns einig wären, dann wären wir ja wirklich auch eine Macht, ne?
Ja.
Dann würden wir das gut voranbekommen. Mhm. Aber so ist es schwierig und man kann uns immer wieder auseinander dividieren.
Das stimmt, ja. Ja, wenn das klappen würde in Europa, wäre es super. Ne? Aber ich glaube, das war vor irgendwie 3 oder 4 Monaten kam das auf, auch bei Markus Lanz. Da hat er immer die Frage gestellt, sind wir vorbereitet auf einen Trump? Hat er immer wieder gefragt und alle haben gesagt, ja, wir sind vorbereitet, haben das aber nie so richtig ausformuliert, weil sie es vielleicht nicht konnten oder auch nicht wollten. Aber mich würde sehr interessieren, was dieses vorbereitet im Detail auch wirklich bedeutet.
Weil vorbereitet, wenn man das in die Richtung, was gerade bei der Wirtschaft, wenn man das da sieht, was Donald Trump gesagt hat, so ja, nee, wenn mir das alles nicht gefällt wirtschaftlich, dann gibt's halt auch wieder mehr Zölle und Strafzölle und das wird natürlich schwierig, weil gerade Deutschland als Exportnation, wenn wir mal an unseren Automobilstandort denken, der davon abhängig ist, dass wir einen guten Export haben und der ist zuletzt ja schon ohne Zölle eingebrochen, da möchte ich mir im Moment gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Gerade auch auf VW mal bezogen, ist ja auch noch ein sehr niedersachsenspezifischer Fall. Das wird nicht einfach in 2025 und natürlich auch in den folgenden Jahren.
Zumal er ja die deutschen Firmen auch gezielt anspricht, ne? Und sagt, hier, komm mal bei mich bei, so nach dem Motto. Schwierig. Und letztendlich sind die Firmen, die in Deutschland ansässig sind, die sind halt auch alle gewinnorientiert. Und ich glaube nicht, dass da wirklich alle sagen, ich bin da meinem Land treu und würde das dann so hinnehmen, dass wir nicht mehr exportieren können. Und dann gehen sie den geringsten Weg des Widerstandes. Und dann werden wir, glaube ich, die ein oder andere Industrie mehr verlieren. Das ist jetzt sehr, sehr schwarz gemalt, tatsächlich. Eigentlich
ich wollte
bin ich
gerade
immer ein Optimist.
Fragen, wie kommen wir denn jetzt noch zu einem guten Ende dieses Podcasts, Manuel? Weil wir haben natürlich am Anfang schon auch bewusst gesagt, wir reden mal über Trumps Horrorkabinett und wir wissen noch gar nicht genau, wie viel schwarzen Humor wir mit reinbringen müssen. Aber jetzt sind wir ja doch ja auch so ein bisschen down, ne? Also
ja.
Jetzt können wir uns wieder auf so ein Normalmaß irgendwie wie hochholen. Hast du noch irgendeinen positiven Gedanken bei dieser ganzen Geschichte oder ist es halt heute mal so?
Vielleicht könnte es auch der letzten Partei zeigen, dass wir wichtige Schlüsselindustrien hier in Deutschland brauchen. Also gerade diese Halbleitergeschichte, die wurde ja sehr, sehr stark kritisiert und von vielen Leuten nicht verstanden, dass man sagt, okay, warum werden die subventioniert? Warum wollen wir wichtige Technologiehersteller hier in Deutschland haben? Und vielleicht trägt das dazu bei, dass die Politik versteht, dass wir einfach gucken müssen, dass das Land auch funktioniert, wenn wir nicht auf externe Ressourcen zugreifen können. Und das mal, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, aber das wäre halt so mein Gedanke, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet. Wir haben ja sehr, sehr lange gut davon gelebt, dass wir in die ganze Welt exportiert haben. Das hat viele, viele Jahre geklappt. China hat sich aber in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr stark umorientiert und ich glaube, es wird nie wieder so sein, dass wir wie wild exportieren können, dass die ganze Welt nur darauf wartet, dass wir irgendwelche Technologien nach vorne bringen, damit sie die von uns beziehen können. Da muss, glaube ich, ein Umdenken stattfinden. Und vielleicht trägt Trump dazu bei, dass das alles ein bisschen schneller geht.
Du meinst also alles unter der Überschrift vom Schrecken lernen?
So kann man es sagen, ja.
Also was ich vielleicht als positiven Punkt noch dann jetzt mitgeben will, damit wir vielleicht nicht ganz so doll schwarz malen. Ich habe ja vorhin schon so eine Umfrage in den Raum geworfen, was die Amerikanerinnen und Amerikaner von der nächsten Trump-Ära erwarten. Und dann gibt's halt so einen Wert zum Beispiel wie die illegale Immigration kontrollieren. Die war damals schon hoch, die hat jetzt nochmal 9 Prozentpunkte dazu gewonnen. Das finde ich schwierig, weil es wird ja wirklich miese Züge bekommen, dieses Thema. Mhm. Aber ein anderes Thema, nämlich die Qualität der Umwelt verbessern. Das hatte zwar nicht ganz so viel Fokus 2016, ist aber nicht schlechter geworden in der Wahrnehmung der Amerikanerinnen und Amerikaner. Und das, finde ich, ist jetzt im Moment auch im niedrigen Niveau zwar, aber das ist jetzt für mich die positive Botschaft, dass es nicht unwichtiger wird, weil manchmal habe ich in Deutschland das Gefühl, dass es das geworden ist.
Ja.
Und das ist für mich so der Fokus, ja, da soll jetzt jemand Umweltministerin werden, die dann weg will von den Erneuerbaren, aber am Ende des Tages geht es auch in den USA um Wirtschaft und wenn erneuerbare Energien günstiger sind, und das sind sie, auch was Folgekosten angeht, dann setzt sich das natürlich auch durch. Amerika ist ein sehr disruptiver Markt, wo das dann auch wirklich schnell geht. Also da habe ich auch Hoffnung, dass man sagt, das mit der Umwelt, das ist schon auch wichtig. Und ja, ich weiß, es ist nur irgendwie so ein kleines Leckerli im Betthupferl an der Stelle, aber mehr war da jetzt nicht rauszuholen, leider.
Wir müssten uns mal eine kleine Notiz im Kalender machen und uns den Podcast in 4 Jahren nochmal anhören. Mal gucken, wie
viel.
Oh
ja, und dann vergleichen wir mal, wie schlimm es gekommen ist oder wer weiß, was sich ansonsten noch so alles ändert und wie die Welt sich insgesamt ändert und
ja.
Ob Trump dann auch noch irgendwie gar nicht mehr so die große Geige gespielt hat, weil dann noch ganz viele andere komische Menschen waren.
Mal gucken, also es bleibt spannend.
Definitiv, und ich habe lange überlegt, Manuel, was ich jetzt zum Schluss als plattdeutsches Sprichwort da reinwerfen soll. Und habe mir gedacht, irgendwie passt da nichts. Und mir ist beinahe die plattdeutsche Sprache auch viel zu schade, um das jetzt mit diesem Thema irgendwie zu versauen.
Mhm.
Und dann habe ich mal so überlegt, was dieser Podcast, was dieses Thema so mit mir macht. Und es wühlt mich irgendwie auf, auch diese Unsicherheit. Und das geht vielleicht ganz vielen Menschen so. Und ich finde, wenn man so Unsicherheit fühlt, dann braucht man ja so einen festen Anker, so einen Ort irgendwie, wo man sich wohlfühlt, wo man sich zu Hause fühlt. Und dann habe ich über dieses Wort Zuhause nachgedacht. Und da fiel mir ein, dass ich irgendwann mal vor längerer Zeit gelesen habe, Zuhause, das ist da, wo auch abends noch Moin gesagt wird. Und da habe ich gedacht, mit dem Satz kann ich heute mal auch nicht in Plattdeutsch, weil Moin als Wort einfach mal als plattdeutsches Wort für sich steht, habe ich gedacht, kann ich mal rausgehen, da wo Moin quasi immer gesagt wird, da ist irgendwie unser Zuhause und da fühlen wir uns wohl. Und es gibt ja auch ganz viele plattdeutsche Gemeinden in den USA, also die ja damals von hier emigriert sind, die da auch noch Plattdeutsch sprechen, genau. Und insofern sind wir vielleicht doch auch mit Teilen von Amerika mehr verbunden, als wir denken, vielleicht auch schon über dieses Wort Moin. Und ich finde, das gibt mir so ein bisschen Zuversicht.
Das ist doch gut. Ja, interessant wäre, was die denn gewählt haben. Aber gut, das wäre wieder ein anderes Thema. Von daher, Moin in die USA. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. War ein spannender Podcast. Also man hat es, glaube ich, gemerkt, dass die Recherchen ein bisschen runtergezogen haben. Aber das müssen wir auch mal machen. Wir haben auf jeden Fall jede Menge gesammelt. Schaut mal bei uns auf der Website vorbei. Gebt uns Feedback. Wenn wir noch eine schlimme Persönlichkeit vergessen haben, das ergänzen wir dann gerne. Gebt uns oder so Feedback. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
Gerne vielleicht nicht so, aber
gerne nicht, aber dann hat man sie zumindest in der Übersicht. Genau. Und vielleicht hilft das ein bisschen. Genau. Wir sind durch, Sina, und wir sind gar nicht so schlecht unter eine Stunde.
Immerhin. Ich meine, wobei, bei Trump hätte man ja auch mal sagen können, wir machen echt nur eine halbe Stunde, weil eigentlich ist es gar nicht viel mehr wert, aber irgendwie ja doch, weil es dann wiederum Auswirkungen auf uns hat, ne?
Das stimmt.
Insofern, nee, finde ich gut, wir müssen auch mal sowas machen. Wir haben letztens schon gesagt, wir haben gar nicht mehr so einen Themen-Podcast mal gemacht, sondern irgendwie gerade im Moment reagieren wir sehr viel auf Zeitgeschichte nennt man das ja beinahe schon.
Ja.
Und ich habe aber das Gefühl, das war fast schon ein thematischer Podcast heute, weil wir wieder sehr viele Fakten auch recherchiert haben und gar nicht so sehr Stimmung bewertet haben. Also auch ein bisschen, aber eben auch Fakten.
Stimmt, ja, hast du recht.
Es war sehr nett mit dir, hat mir wieder viel Freude gemacht, die ganze Woche im Übrigen. Nochmal hier der Anteaser, seid gespannt, was da jetzt noch so kommt mit unseren Sonderformaten. Ich habe es auch noch nicht gesehen und nicht gehört, ich war quasi live mit dabei und da war es schon toll. Und deshalb glaube ich, wenn Manuel fertig ist mit seinen ganzen Zauberprogrammen und Zauberhänden, dann wird das bestimmt ein ganz tolles Ergebnis werden.
Ich hoffe und ich bin selbst gespannt. Okay, dann müssen wir jetzt aufhören, sonst knacken wir doch die 60. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, Sina. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und dann hören wir uns das nächste Mal und sage ich Tschüss.
Tschüss, Manuel.